Hallo und herzlich willkommen zu Chaos im Radio, im Freien Radio Potsdam, jeden zweiten Montag im Monat. Hier ist der Hannes und mit mir sind heute Knobs.
Moin, moin.
Und Cyrox.
Hallo.
Juhu. So, wir machen wieder mal Radio, nicht aus der Machbar, sondern von zu Hause, aber natürlich findet man uns vor allen Dingen mittwochs in der Machbar. Was sagt man noch so am Anfang? Man sagt, dass man uns auch als Podcast konsumieren kann unter radio.ccc-p.org und Feedback nehmen wir entgegen auf radio@ccc-p.org als E-Mail oder @ccp@chaossocial auf Mastodon. Jegliche proprietären Wege, uns zu erreichen, wurden abgestellt. Genau. So wollte ich das sagen. Und ansonsten brauche ich nicht überlesen,
was hier.
Nee. Was hast du?
Du hast es auch so gesagt jetzt.
Habe ich auch so gesagt, genau. Ja. Wurde aufgenommen und geht so in den Äther. Wir spielen nachher noch Musik, aber jetzt haben wir Themen. Knurps, dein Lieblingsthema. Irgendwas ist offline.
Cyber-Cyber?
Cyber-Cyber, genau.
Nein, ganz ehrlich, das ist nicht mein Lieblingsthema.
Aber es ist doch besser, wenn Dinge offline sind, oder?
Nein, ich bin
dagegen. Okay.
Dinge sollen bitte erreichbar online sein. Aber es kommt vor, es passiert. Wir hatten ja den Spaß in Potsdam auch schon mal, ne?
Ja, so hat es uns ja entstanden, quasi.
Welchen Spaß hat denn genau?
Server halt. Server in Potsdam und Rathaus sagt, nee, wir schalten mal ab. Und jetzt
ist der Server
weitergezogen nach Ludwigshafen.
Ah, stimmt.
Ajo.
Der Kelch ist weitergegangen.
Genau, also Ludwigshafen hatte Menschen in der Stadtverwaltung, die nervös wurden, als sie die einen oder anderen Logs angeguckt haben und haben dann mal abgeschaltet. Das Datennetz der Stadtverwaltung.
Das steht bei denen sogar im Amtsblatt.
Genau. So. Das ist auch im Moment, glaube ich, das Einzige, was auf der Webseite der Stadtverwaltung offen steht, ist das Amtsblatt mit dem Eintrag und die Pressemeldung vom 7. November. Das ist aus.
Aber das ist Spaß. Spaßig. Da ging das Amtsblatt schneller raus als die Webseite offline, oder?
Vielleicht eh gerade dran getippt. Ausging. Und nicht mit der Schreibmaschine, sondern mit dem Rechner.
Und hast du nachgeschaut, ist da bei denen auch alles kaputt? Also so keine Eheschließungen mehr und keine E-Mails? Also
gefühlt ja. Nein, ich habe nicht nachgeschaut. Details erfährt man gerade noch nicht. Ist halt im Moment Chaosphase und ich glaube, da werden ganz viele Sachen erstmal sortiert. Und ja, sie haben einen Krisenstab gebildet. Ja, es gibt mal wieder Incident Response und Forensikunternehmen, die da jetzt gerade aktiv werden und gucken, was geht denn noch und was nicht.
Ja, ist ja auch noch relativ frisch. Das war jetzt am vergangenen Donnerstag. Wir sind jetzt wenige Tage danach, deswegen ist alles.
Ja. Wir nehmen quasi gestern auf, also am Sonntag. Nee, Samstag. Ey, wir sind früh dran.
Hm. Das ist ja überhaupt nicht zeitnah. Wurde das ist sehr geil. Also wir wissen nichts, aber wurde Strafanzeige gestellt. Was?
Ja, das ist eine Standardreaktion.
Ja. Achso. Ja gut, also.
Aber es wurde ja zumindest schon, also was, es wurde ja wohl zumindest schon mal ein externer Angriff bestätigt. Also das ist jetzt nicht einfach nur, ich meine, in Potsdam war es ja so, man hat eine Sicherheitslücke gefunden und dann alles runtergefahren. Und jetzt ist es aber hier tatsächlich, also erst eine technische Störung festgestellt und mittlerweile zumindest schon mal ein externer Angriff wohl bestätigt. Und wenige Tage vorher, nämlich am 3. November, gab es ja zum Beispiel auch in Trier beispielsweise, gab es eine Cyberattacke. Ist dann immer so ein bisschen schwierig.
Heim am 20.10. Rastatt am 14.10. Ich sehe, du hast auch die Webseite erwischt, das wo ja, sowas das zusammengefasst wird.
Naja, du hast die hier so schön dargelegt. Ja, ja. kommunaler-notbetrieb.de, wo solche Mitteilungen offenbar gesammelt werden.
Ja.
Und also ja, zum Beispiel bei Trier Da gab es wohl auch schon im Juli bereits einen Angriff und zumindest dieser Seite da zufolge, die ich gerade genannt habe, soll da ein russisches Hacker-Kollektiv zum Beispiel da dahinter stehen. Das ist mit der Zuordnung ist das immer so ein bisschen schwierig, weil es natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten gibt, Spuren zu verwischen oder auch vielleicht auch anderen mal das zu unterzuschieben. Aber es gibt oft genug gibt es auch Möglichkeiten, dann ausreichend viele Hinweise und Indizien zusammenzutragen, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass bestimmte oder welche bestimmten Akteure da wahrscheinlich da dahinter stehen können.
Ja, genau.
Es halt das ist ganz schön verrückt. Also die haben ja nicht mal mehr Telefon. Die haben, die haben kein Internet mehr im Stadthaus und kein, also man kann sie nicht mehr anrufen. Schon
in Ludwigshafen jetzt?
In Ludwigshafen, ja. Bemerkenswert.
Eine Voice-over-IP hat sich durchgesetzt. Upsi.
Ja. Ja, aber krass, dass die ja. Ja, na klar, es hängt halt alles mittlerweile zusammen, aber eigentlich so denke ich mir so, und ihr habt jetzt nicht mal, also dass sie sich sogar das Internet abschalten müssen, na gut, ja.
Naja, mögliche Angriffe und Datenabflüsse halt vermeiden und verhindern.
Also. Und wenn du eine IP-basierte Telefonanlage hast, dann ist halt Telefone auch aus. Es ist so ein Ding, also als alter Mann, ich erinnere mich an eine Zeit, wo Telefonleitungen notfallfähig waren. Das heißt, wo der Strom fürs Telefon auf den zwei Drähten aus der Telefonvermittlung kam. Das heißt, wenn du einen kompletten Totalausfall hattest, das Telefon hatte noch Strom.
Ja, wir konnten auch immer noch telefonieren, obwohl es Licht aus war in meiner Jugend. Ja.
Früher war ja mehr Lametta und das hatte auch noch Strom. Lametta hatte keinen Strom.
Und ich glaube, wir hatten auch nie Lametta, aber...
Ja. Und ich überlege gerade, ich konnte halt trotzdem kein Foto mit meinem Telefon machen, auch wenn es noch Strom hatte.
Das könnte daran liegen, dass es damals andere Telefone waren?
Was? Nein. Ich habe nur nicht gewusst, welche Nummer ich wählen muss, damit die Kamera aufgeht, so.
Mit manchen dieser Geräte konntest du kein Foto machen, aber einen Nagel reinschlagen.
Ja, naja, aber immerhin kriegen wir ein bisschen einen Geschmack von dieser Zeit, weil Knurps klingt ja heute so, als wäre mit einem Geldscheibentelefon verbunden.
Ja, falsches Headset. Das videokonferenztaugliche Headset und in Videokonferenzen kommt der Strom über eine telefonähnliche Leitung manchmal und ZIP-Protokolle und dann darf das auch so klingen.
Das macht einfach, weißt du, das macht einfach die Distanz. Das, weißt du, das, das klingt so wegen der Distanz. Das ist die Dämpfung einfach über die Distanz. So oder so ähnlich wird das bestimmt sein. Ende der Falschinformation.
Genau. Lass uns mal zur nächsten traurigen Information weitergehen.
Traurig. Naja, wir haben doch gerade gesagt, wenn Dinge offline sind,
ist gut.
Ist ja gut passieren oder schlecht.
Dinge, zumindest.
passieren Dinge. Andere Dinge, die auch offline waren, AWS, also dieses große, also größere Teile von diesem, von der Cloud von Amazon, waren mal so für so 3 Stunden mal nicht erreichbar und man hat es gemerkt.
Also je nach Service sogar 14, ne? Also EC2 war noch 14 Stunden lang futsch in der Region.
Ja. So. Auch
genau,
beispielsweise und Signal und Co. waren durchaus auch betroffen. Wo man dann halt immer mal wieder so feststellt, so ja, okay, also digitale Souveränität und Unabhängigkeit und so ist ja so das eine, aber wenn dann doch mal irgendwie AWS oder so dann doch mal hustet, dann merkt man dann schon, dass gewisse Teile dann irgendwie doch noch in so einer von den wenigen großen Clouds da irgendwie dann doch stattfinden, die wichtig sind für diesen Dienst.
Ist halt so, dass das Thema Cloud sind Computer anderer Leute. Das heißt nicht, dass es nicht auf Computern stattfindet, sondern es ist nur woanders. Und
ja.
Gibt ja diese schöne Webseite Down Detector, die interessanterweise offenbar nicht auf AWS fährt. Oder jemand hat sich gedacht, hey, wäre cool, wenn wir die ein bisschen ausfallsicherer gestalten. Aber das fand ich ganz spannend, weil man da wirklich einmal so eine Übersicht über alle Services gesehen hat, die nicht gehen. Mhm. Da war recht viel dabei, also auch irgendwie so, natürlich Amazon Prime war mit kaputt, noch ein paar andere Streaming-Services und dann auch relativ viel so E-Commerce-Kram und irgendwelche Messaging-Services und Krams. Also es war wirklich eine sehr, sehr lange Liste von Dingen. Und das Spannende war ja, ich weiß nicht, wie sehr ihr euch damit auseinandergesetzt habt, aber das war jetzt quasi nicht AWS-weit, sondern das war ja eine Region, also eine der größten, US East 1 A, glaube ich. Und das ist, es wäre in dem Fall sogar so, wenn man AWS benutzt und da aber die entsprechenden Ausfallsicherheitsfeatures anschaltet und das nicht falsch benutzt, müsste das eigentlich der Service vertragen, ja, so, aber machen halt die meisten nicht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen mehr Aufwand und unter Umständen auch ein bisschen teurer, weil man dann eben alles in eine andere Region noch spiegeln muss. Aber wäre jetzt an der Stelle dann ganz cool gewesen, dann wären auch nicht so behämmerte Sachen passiert, wie das, was du hier eingeschrieben hast, nämlich dass irgendwelche sehr, sehr teuren Wasserbetten oder so auf einmal die Temperatur nicht mehr, die Temperatureinstellung hat nicht mehr funktioniert. Das heißt, wer sich irgendwie in sein Bett gelegt hat und die Heizung an war von dem Ding, dann ging die Heizung auch nicht mehr aus.
Man stelle sich vor, man schläft ein, bettet sich weich auf einem Bett, das sehr teuer war. So um die
$5,000.
Na okay, es waren vielleicht auch nur so $2,000 beziehungsweise Euro, aber trotzdem, also so 2.000 Euro sind halt auch eine Ansage. Man bettet sich weich in sein Bettchen und wacht dann schweißgebadet auf. Nicht, weil es draußen so warm ist. Nicht, weil man irgendwie einen Albtraum hatte, sondern weil AWS down war. Und die Matratze der Meinung war, ja, ich muss jetzt mal heizen. Ich habe kein Internet. Okay, ich krieg keinen neuen Befehl, also heiz ich einfach mal weiter. Und ja, bleibt dann so.
Das ist halt so Internet of Shit, ne?
Also ja. Wirklich. Ja, das sind Regelkreise, die über ausgefallene Dienste laufen werden zu einer Steuerung.
Ja, genau. Also welches Problem gab es bei dieser Luxusmatratze? Ja, halt wie gesagt, die geht davon aus, dass halt die Cloud immer irgendwie verfügbar ist und lief offenbar auf AWS. Und zwar geht es um die Matratzen von einem Startup namens 8Sleep. Oder dann andere sind dann in so eine, sind dann haben irgendwie, sie hatten irgendwie die Möglichkeit, so hochzufahren, dass du irgendwie so angewinkelt irgendwie liegst, um irgendwie Schnarchen zu verhindern. Und sind dann da auch irgendwie hängen geblieben. Und ist halt echt blöd, wie man an dieser Stelle dann wieder mal merkt, wenn derlei Produkte nicht so konzipiert sind, dass die auch offline funktionieren können. Dass man im Zweifel sagen kann, so, nee, auch wenn deine Cloud jetzt aus ist, heiz jetzt halt mal nicht. Ich will jetzt gerade einfach nur schlafen und nicht sinnlos Strom verbrauchen und schwitzen.
Ja, das, ich frage mich auch gerade, ist das jetzt, hing das jetzt wirklich damit zusammen, dass AWS auf eine bestimmte Art reagiert hat? Oder geht denn das auch nicht, wenn der Internet Service Provider beim Zuhause ausfällt? Ich meine, das ist ja, AWS fällt ja tatsächlich relativ selten aus, so flächig, aber so das Internet daheim fällt schon immer mal aus, oder?
Ich würde sagen, die Matratze macht genau das Gleiche, wenn die Fritzbox ausgeht.
Ist das dumm? Also wirklich?
Nein, das ist der Fortschritt.
Nein, man macht sowas nicht.
Aber das so zu entwickeln, kostet doch. Das kostet teuer.
Man müsste einen Ingenieur beschäftigen und nicht die künstliche Intelligenz, um ein Produkt zu generieren.
Aber wenn du keine Cloud hast, wenn du nicht alles über die Cloud schickst, dann kannst du ja auch nicht jedes Event, jedes Ereignis mitprotokollieren, um dann da Erkenntnisse über deine Nutzenden zu erhalten.
Ich Ich möchte nicht, dass meine Matratze irgendwas mitprotokolliert und euch auch nicht, dass sie auf 27 Grad hochfährt.
Aber zur
Sie soll
Verbesserung
sich
des.
verhalten wie eine Matratze. Fertig.
Zur Verbesserung der Servicequalität
Verbesserung.
Kann und wird jedes Ereignis aufgezeichnet. Ach, im Übrigen, also vielleicht der Gänze halber sollte man noch erwähnen, also die Matratze an sich kostete $2000. Und natürlich kann man gegen
Subscription.
Ja, nee.
monatliche Abokosten noch außerdem die volle Funktionalität dann nutzen.
Meinen. Naja, es soll Leute geben, die das kaufen, ja.
Dafür sind die mit einem wasserbasierten Heiz- bzw. Kühlsystem ausgestattet. Sie überwachen Bewegung, Herzfrequenz und Schlafphasen.
Meine Güte.
Alles zur Selbstoptimierung und alles, ja. Also kann man ja machen, also wenn man das unbedingt möchte, aber dann vielleicht bitte mit sinnvoller Technik und ich meine, ja.
Ja, ich habe da neulich einen relativ differenzierten Kommentar übrigens zu dem ganzen AWS-Ausfall gelesen. Fand ich nicht schlecht. Also es zeigt ja irgendwie mehrere Sachen. Zum einen, wie gesagt, habe ich schon angedeutet, dass halt die Leute, die das benutzen, davon ausgegangen sind, dass diese Region halt 100% verfügbar ist und dass es auch bei Amazon ist keine 100% Verfügbarkeit, also bei AWS keine 100% Verfügbarkeit garantiert. So lange Ausfälle sind natürlich irgendwie, da wird es irgendeine Form von Ersatz geben, aber der Image-Schaden ist ja da, speziell wenn du so eine bescheuerte Luxusmatratze baust. Da könnte man sich also gegen wappnen. Aber das andere, was man ja auch sieht, ist, wenn ich mich recht erinnere, konnte man in UK oder in Irland, irgendwo konnte man in der Zeit auch nicht mit dem Finanzamt interagieren, weil die eben eine starke Abhängigkeit zu AWS hatten. Und da kommen wir schon an eine Richtung, wo ich sage, naja, das ist noch keine kritische Infrastruktur, aber zumindest öffentliche Infrastruktur. Und sollte die wirklich an einen US-Service-Provider ausgelagert werden, könnte ja auch politische Gründe geben, den abzustellen. Ja, muss ja nicht immer ein Ausfall sein. Und also ne, das kann man schon differenziert betrachten. Zum einen, hey, Ausfallsicherheit, ja, die Cloud ist wahrscheinlich für viele besser, was Ausfallsicherheit angeht, weil halt AWS das in der Regel ganz gut hinkriegt, den Laden am Laufen zu halten.
Ist ja auch ein Teil von
Aber
dem Konzept.
exakt. Und ob das dann billiger ist oder weniger billig, darüber lässt sich nochmal vortrefflich streiten. Aber das ist der eine Aspekt, kann halt auch mal ausfallen, da muss man sich auch mit irgendwie auseinandersetzen. Und der andere Aspekt ist eben, man sieht auch, welche Services von AWS abhängig sind, von denen man es vielleicht nicht erwartet hatte. Also von Signal haben es auch viele nicht erwartet, obwohl das eigentlich schon mal passiert ist. Aber da gab es ja relativ früh gleich einen Mastodon-Thread von der Signal-Chefin, die halt erklärt hat, warum alles auf AWS ist. Naja. Ja, spannend jedenfalls. Und die technischen Details dahinter auch relativ spannend, weil du hast hier dieses schöne Bild reinkopiert. Es war wieder mal DNS, also irgendein Name-Server-Entry. Wurde von einem automatisierten System und es war mal wieder eine Race Condition, auch sehr typisch, wurde so ein falscher DNS-Eintrag gemacht und das, also Moment, wie war es? Der eine Service hat es eingelesen und der andere hat es geschrieben und dann ist es da halt wegen irgendeiner starken Verzögerung, für die es auch noch keine Erklärung gab, glaube ich, auch in dem Postmortem noch nicht, ist da was schiefgegangen und danach hat halt nacheinander alles die Füße hochgemacht. Und auch sehr spannend, ne, was hier die Systeme, die da betroffen waren. Also der DNS-Entry gehörte zu Dynamo. Für mich als gelernten, studierten Datenbänkler ist Dynamo halt eines der interessantesten Produkte von AWS, auch schon sehr alt. Und es ist vor allen Dingen eines der Produkte, was so zu diesen Foundation-Services gehört. Also fast alle anderen Services von AWS brauchen Dynamo. Und unter anderem eben EC2, was selber auch wieder ein Foundation Service ist, weil das sind die ganzen virtuellen Maschinen, die man sich da mietet. Und wenn man sich jetzt irgendeinen anderen Service bei AWS kauft, wird da in der Regel im Hintergrund eine EC2-Instanz hochgefahren. Und wenn die auch nicht hochfährt, weil Dynamo kaputt ist, naja, dann ist halt auch der Service kaputt. Und das komplette Ausmaß waren ja irgendwie 140 nicht erreichbare Services. Und alles, was da hinten dran hing, ging dann nicht. Das ist also alles ganz schön viel.
Ja, so, Abhängigkeiten und so.
Genau, und Cyrox, du hast das Bild hier reinkopiert, oder? Willst du davon mehr erzählen?
Nee, das war ich tatsächlich.
Oh, Knops.
Ja, das war so für die Shownotes. Das heißt, wer den Podcast dann später hört und in die Shownotes guckt, hat das Bild auch vor der Nase. Ich habe den Satz inzwischen schon öfter gehört, it was always DNS. Also irgendwo, es ist, wenn irgendwas schief geht, ist irgendwie DNS oft oder immer beteiligt.
Also wenn es großflächig schief geht, ja.
Ja, wobei, ich glaube, im Sommer hatten wir doch auch mal einen Ausfall, wo es BGP war.
Stimmt.
Es war nicht immer DNS.
Und ja auch als Facebook war doch irgendwann vor ein paar Jahren mal einen Tag lang down, wo dann nicht mal mehr die Mitarbeiter ins Rechenzentrum reingekommen sind, weil das auch halt
auf dem gleichen genau. Netz lief wie der Rest und so, wo dann die Feuerwehr die Türen zum Rechenzentrum aufmachen durfte, damit man da vor Ort drankommt und das fixen kann. Ach, Effekte, wunderbar. DNS ist halt ein verteiltes, dezentrales Datenbanksystem mit allen Höhen und Tiefen und allen Komplexitäten, die sich daraus ergeben und mit Abhängigkeiten, die man manchmal nicht erwartet, die aber da sind. Und ich habe den Eindruck, es werden mit der Zeit nicht weniger, sondern eher mehr.
Ja.
Jo.
Gut.
Für die Leute, die es sehen, erschließt sich das, aber GCP ist Google, oder?
Ja.
Google Cloud.
Plattform,
das war's.
Also wollt ihr das vielleicht mal kurz beschreiben, was da zu sehen ist? Für die Leute, die jetzt gerade nur hören, zum Beispiel im Radio.
Ja, es ist ein Flur mit Türen. Auf einer Tür steht AWS, dann Azure und der Google Cloud Plattform auf der nächsten als Abkürzung. Ich kenne von dem Bild eine andere Variante, wo der Tod, der von Tür zu Tür geht und klopft, auch noch DNS draufstehen hat.
Achso.
Ja, DNS geht von Tür zu Tür und schaltet überall mal aus.
Wann war der Azure oder Azure oder wie auch immer man den Microsoft Service ausspricht, Ausfall DNS basiert?
Wann war das? Das war noch gar nicht so lange her. 29. Oktober.
Naja, also das sind die drei. Das ist nicht lange. Für alle Hörenden, also
anderthalb Wochen.
Google, Microsoft oder Amazon, das sind eigentlich die drei großen Cloud-Provider, auf die man irgendwie immer wieder zurückgreift. Es gibt noch chinesische, also Alibaba. Ja. Wobei, und Meta hat, glaube ich, seinen eigenen. Und OpenAI hat wahrscheinlich OpenAI war ja auch irgendwie zum großen Teil Azure. Oder Azure, oder wie auch immer. Also warum sie sich diesen Namen ausgedacht haben, das macht mich seit Jahren fertig.
Naja, weil es so blau ist wie die Cloud.
Der Himmel. Azur. So. Wie das Meer in den Azoren. Aber vielleicht merkt ihr es auch gerade jetzt an dem, was wir so machen. Über Amazon redet man relativ häufig über den Ausfall. Azure verschwindet so ein bisschen in Nachrichten. Und das kann unter anderem auch daran liegen, dass bei Amazon war relativ klar, die haben ordentlich dokumentiert, was schief ging, haben Postmortem gemacht, haben geguckt, dass auch veröffentlicht wurde, was da schief ging und haben nach außen ordentlich kommuniziert. Von Azure habe ich nicht so richtig viel. Also es gibt so ein paar Artikel, aber die Presselage ist doch ganz, ganz anders als bei Amazon.
Okay.
Also ist so mein Eindruck dessen. Deswegen höre ich wesentlich mehr über den Amazon-Ausfall als über den bei Azure.
Ja, kann man auch besser drüber reden, dann, wenn man mehr Informationen hat. Ja.
Und der war natürlich, glaube ich, länger und härter. Also es war wirklich aus und dann auch wieder an. Und bei Azure, glaube ich, war es so, dass es an manchen Stellen schon aus und an war, aber die Auswirkungen hat man dann nicht immer so hart mitgekriegt, sondern es waren auch teilweise, hat es dann länger gedauert, bis ein DNS ins Leere gelaufen war und dann ein anderer geantwortet hat und solche Sachen. Also es war nicht so 1-0.
Ja, lass uns noch mal kurz Musik reinspielen, bevor wir weiter über das Internet of Shit reden. Ja. Genau, bei Custom Radio spielen wir gerne Musik aus dem Free Music Archive. Die Playlist dazu steht dann wieder in den Shownotes. Und wir spielen das von da, weil das Creative Commons Musik ist oder ja, unter Creative Commons lizenzierte Musik. Also deswegen sagen wir immer schön freie Musik. Genau, freie Musik, die die Künstler frei teilen. So, und das erste Stück, was wir hier hören, ist ein bisschen Elektronik, geht ordentlich vorwärts, von Joseph Sacco, S-A-C-C-O, der Track MacDubs. Und wir hören uns in 2 Minuten wieder.
Tschüss. Bye.
Außerirdische Geräusche hier am Montagabend im Freien Radio Potsdam. Chaos im Radio oder hier so Metall auf Metallgeräusche sind ja auch irgendwie Chaos. Wir senden hier nicht live, aber in Farbe mit Knurps und Cyrox und Hannes. Hallo? bin ich noch am Anfang? Ich weiß gar nicht, worum geht's eigentlich? Was mache ich hier?
Und warum? Wer bin ich denn? Wir haben viele oder? Ja,
nee. Achso, hier, der Ginny, ne? Liebe Grüße. Wir hoffen, du kommst bald mal wieder mit dazu. Aber wir verstehen, warum es nicht geht. Genau. Wenn ihr meine Anmoderation schön findet, schreibt doch das an radio@ccc-p.org oder an @ccc.p@chaos.social. Da fehlt mir ein Chaos.social.
Und wenn und wenn ihr es nicht schön findet, dann schreibt das in umgedrehter Reihenfolge an die.
Genau. Hier, wir haben, es sind wirklich viele Internet-of-Shit-Themen diese Woche, ne?
Hat sich wieder einiges angesammelt. Ja, lasst uns doch mal über Werbung reden, oder?
Yippie!
lasst uns doch für Dinge bezahlen und dann kriegen wir noch Werbung dazu. Was haltet ihr denn davon? Also nein, keine Sorge, wir spielen jetzt hier keine Werbung, aber wir müssen mal kurz drüber reden, dass, ja?
Das bleibt eine unserer Qualitäten. Wir sind definitiv werbefrei.
Ja.
Wir werben nur für Open-Source-Produkte. Aber nicht für Kühlschränke.
Nicht für Kühlschränke, die, genau, also Samsung hat smarte Kühlschränke, die uns ja schon seit Jahren und Jahrzehnten angepriesen werden, smarte Kühlschränke mit so Bildschirm und hat da jetzt angefangen, schon mal so teilweise auszurollen, eine Funktionalität, die euch begeistern wird. Nämlich kannst du jetzt nicht nur auf deinem, auf dem Bildschirm an deinem Fernseher, wollte ich gerade schon, an deinem Kühlschrank jetzt irgendwie ganz tolle Dinge machen, die irgendwie mit Haushalt und Kühlschrank und Essen kochen zu tun haben, sondern du kannst jetzt auch dir Werbung angucken müssen.
Ja, genau.
Toll, oder?
Also ich dachte, als ich gelesen habe, dass Bildschirm, so Bilderrahmen, so elektronische Bilderrahmen, dass die jetzt Werbung anzeigen, das fand ich ja schon schlimm, aber der Kühlschrank.
Ja. Ja, ja.
Gut, ich weiß auch nicht, was das. Also zeigt der auch was Nützliches an?
Der Werbung ist total nützlich.
Also ja, du kannst die Family Hub Kühlschränke, wie sie wohl heißen. Da kannst du eine Collage von Widgets, Fotos, Kalendern und so Verknüpfungen anzeigen lassen. ja, also ich glaube auch irgendwie so, du kannst Musik abspielen, du kannst das Wetter sehen, du kannst halt, es ist halt wie so ein eingebautes Tablet, so sieht es aus auf dem Screenshot.
Nur in schlecht halt.
Nur halt, naja, in deinen Kühlschrank eingebaut. Ja, aber jetzt ab demnächst oder teilweise schon bei einigen Geräten und bei einigen Nutzenden verfügbar, die sich darüber entsprechend beschweren, zu Recht. Wow.
Das ist ja riesig.
Werbung.
Ja. Das ist ja die halbe Tür ist ein Display.
Ja.
Ah, alter Schwede. Mhm. Ja, prima. Kann man da muss man bestimmt auch irgendwann demnächst hier monatlich bezahlen, damit der unter 8 Grad bleibt. Subscription-based.
Bitte, sag das nicht so laut. Wir wissen alle, was mit schlechten Ideen passiert, wenn Leute davon hören und Dollarzeichen in den Augen bekommen.
Oh Gott.
Und natürlich kann man die Werbung auch nicht abschalten.
Ja.
Klassischer Fall von, ich habe mir einen Kühlschrank gekauft für teuer Geld, der smarte Funktion hat und bekomme dann zusätzlich noch Werbung, die ich nicht abschalten kann.
Die ist doch personalisiert.
Ja, vielleicht aber
bei auch den, nicht. Bei den Smart TVs, ne, ich behalte ja weiter stoisch meinen 2013er Fernseher. Mhm. Ich glaube, Smart TVs zeigen dir im Menü auch alle Werbung, oder? So Samsungs und LGs und so.
Hab ich
nicht. Oder ist also das?
Meiner zeigt mir keine Werbung von Haus aus an. Nee. Also es gibt halt dieses HBB-TV, was von den einzelnen Sendern, was so ja diese moderne Version von Teletext ist oder sein soll. Da kriegst du manchmal komische Sachen. Muss ich bei meinen Eltern zum Beispiel erst kürzlich erstmal wieder ausstellen, weil da gab es komische Unterbrechungen im Fernsehprogramm und ich dachte mir so, hä, das sieht irgendwie nicht so aus, wie wenn das da sein muss. Stellt sich raus, wenn man dieses HBB-TV ausschaltet, dann läuft das Fernsehprogramm ganz normal.
Gottes Willen.
Ja, genau, aber ich habe jetzt so keine Werbung, aber es, was ja wie so eine Seuche so ein bisschen ist, ist ja diese ganzen Streaming-Dienste, egal ob Video oder Musik, dass die von dir monatliches Geld haben wollen als Abo und die Preise jetzt auch in letzter Zeit erhöhen. Gerade ist ja Spotify zum Beispiel wieder am Start mit einer neuen Preiserhöhung. Und aber trotzdem dann teilweise gerade so die ganzen Video-Streaming-Dienste dann dir trotzdem noch Werbung anzeigen. Und du musst es gegen Aufpreis, wenn überhaupt möglich, dann noch die Werbung loswerden. Das ist, finde ich, furchtbar.
Ja. Das ist bei Zeitungen ja auch, also so Zeitungsverlagen, die Online-Angebote machen ja auch teilweise, dass du ein Abo hast, dass du die Bezahlartikel auch lesen kannst und trotzdem hast du nochmal so ein 3,50 Euro Ding wegzuklicken. Ich möchte aber meine mit dem Abo bezahlten Bezahlartikel gerne auch werbefrei lesen. Ja. Oder halt auch nicht. Ja. Wobei, da gibt es, glaube ich, auch
Wobei ist es
da,
schon
da gibt es Meinungen dazu.
Ja, es gibt Meinungen und es ist halt schon nochmal eine andere Geschichte, wenn du dir halt irgendwie ein Gerät kaufst, was das dann macht, ne? So, das ist, also ein Kühlschrank oder ein Auto.
Oder ein das ist, elektrischer Bilderrahmen.
Ja, genau. Also ich meine, wenn
das... Nämlich Bilder sehen möchte von der Familie.
Ja, genau. Also deswegen, wenn das Smart Home sich gegen dich verschwört, dann kannst du dich in dein Auto setzen und die Tür zumachen und alles ist gut. Da kriegst du keine Werbung, da kriegst du kein gar nichts, ne? Oder? Habe ich recht?
Ja, es sei denn, du sitzt im VW ID 7.
Wieso? Was da?
Ja, der zeigt auch Werbung und auch mal so in die Navigation rein.
Aha.
So Werbung für Kaffeebohnen zum Beispiel. Mhm. Ist aber kein Problem, kann man abschalten. Was ja. denken sich, also also warum, ja, wahrscheinlich
gibt es auch Leute, die nächste Stufe nach dem, was war das? War das Land Rover, wo während dem Fahren ein Software-Update eingespielt wurde und der dann irgendwie so den Dienst quittiert hat?
Nee, das war Jeep. Also vielleicht war es auch Land Rover. Ich hatte es vorhin hier schon dabei. Im Oktober muss das gewesen sein. Jeep, die Jeeps haben einen, ich kopiere den Ars Technica Link hier, haben ein Firmware-Upgrade bekommen. Das wurde halt, wie das heutzutage so ist,
ausgerollt.
Irgendwann eingespielt. Da hast du keine Einfluss drauf, wann und wie das kommt. Und da war das perfide, dass es irgendwie, sobald du im Hybridmodus oder rein elektrisch gefahren bist, konntest dir halt echt die Kisten lahmlegen. Auch auf dem Highway ist das Menschen passiert. Und dann haben sie halt noch schnell irgendwie eine Mitteilung rausgegeben. Vielleicht haben sie die als Werbung ausgespielt, so dass es jeder sieht, dass man doch lieber nur noch im Verbrennermodus fahren soll. Dann geht nichts.
Wortwitz, da wurde erst das Update ausgerollt und dann ist der Jeep ausgerollt.
Schöne neue Welt.
Schöne neue Welt, also wirklich. Das war ja gut.
Aber also diese Werbung bei dem VW ID.7 war irgendwie unter anderem für so Supermärkte in der Nähe zum Beispiel, ne?
Genau. Also und die Supermärkte konnten dann halt ihre Werbung ausspielen. Also wie gesagt, hier war halt irgendwie, der ist am Netto vorbeigefahren und dann kam halt Kaffeebohnen bei Netto-Werbung auf dem Display in die Navigation rein.
Wo Sie gerade schon mal hier sind, wollen Sie vielleicht nicht noch unseren Kaffee aus dem Angebot kaufen?
Jetzt rechts für Kaffee.
Es hilft doch nichts, wenn man schon vorbeigefahren ist. Du musst doch vorher kommen.
Ja, also weiß ich nicht, stehe hier nicht, wann das kam, aber unfassbar. Ja, na, man kann es auch wieder abschalten, aber fragt man sich schon, wer, also, ja, na gut, irgendjemand macht es vielleicht an. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, die Jeeps. Okay, na gut. So viel zum Thema Werbung.
Ja.
Cool. Dein anderes Lieblingsthema, Cyrus, ist ja KI.
Mein Lieblingsthema? Ich bin mir nicht sicher.
Also bei dem, was wir hier an Links von dir bekommen zu KI,
ja.
Ist ja, also links und rechts kommen die ja.
Links und rechts, ja. Also das eine können wir relativ kurz machen vielleicht, weil wir noch so viele andere Sachen haben. Wir hatten das ja schon mal, dass irgendwie so Menschen sich Rechtshilfe suchen mit Hilfe der KI beziehungsweise mit Hilfe von diesen Large Language Models. Und da ist jetzt aufgefallen, zum Beispiel in den USA, in ein paar Urteilen, dass da irgendwie KI-generierter Müll drinsteht. Die beiden Richter, die diese Entscheidung ausgefertigt haben, das war offenbar so fehlerhaft, dass es den Verfahrensbeteiligten irgendwie auffiel. Und die haben dann irgendwie Beschwerde eingelegt. Und was ist das Ende dieser Geschichte dann? Der Praktikant ist angeblich schuld. Kann man jetzt glauben, muss man vielleicht manchmal auch glauben, aber egal wie, am Ende des Tages sind trotzdem noch Menschen verantwortlich und nicht die KI. Insofern, also, Gleiches gilt auch für einen Studenten, ebenfalls in den USA, der auf dem Campus seiner
heißt, ja. Warte mal, bevor du in das Thema einsteigst, ich habe es nicht ganz so hart, aber ja. Tatsächlich, es gibt inzwischen auch bei uns einfach Bachelorarbeiten, die sehr offensichtlich KI-generiert sind und das führt auch teilweise schon zum Nichtbestehen.
Yep.
Ist nicht ganz so hart wie in den USA mit dem KI-Ding, was da als nächstes kommt.
Ja, genau, also da geht es nämlich nicht um eine Bachelorarbeit, sondern KI wird ja auch verwendet oder generell halt so Systeme, ja, es ist ja nicht nur KI, also früher hat man es halt nicht KI genannt, sondern Algorithmen und Heuristiken und Kameraüberwachung, mit, die irgendwie angeblich intelligent soll. Und zum Beispiel gibt es in Baltimore, gibt es da an einigen Highschools, gibt es da ein System, das anhand von Kameras erkennen will, ob da Waffen
unterwegs sind. Genau, die haben generell andere Probleme, unter anderem halt auch Waffen.
Ja. Und da trug es sich zu, dass halt ein Student oder ein Schüler da angehalten wurde und man ihm ein Foto gezeigt hat und gesagt hat so, hey, hier
KI hat gesagt, da ist eine Waffe.
Mhm. Und es stellt sich dann raus, nein, war es nicht. Es war einfach nur eine Chipstüte, die er in der Hand hatte. Und keine Ahnung,
vielleicht war es dunkel. Hat gesagt.
Vielleicht war es dunkel und.
Vielleicht
war
es eine gefährliche Chipstüte.
Ja, genau. Und ich sag mal so, wir können darüber lachen. Und gleichzeitig muss man ja auch. Also, ne, es ist, also manchmal ist das auch sehr befreiend. Das Problem an solchen Geschichten ist halt immer nur, wir wissen, dass es gerade mit Waffengewalt, gerade auch von Polizisten in den USA, nicht immer so gut ausgeht, insbesondere wenn man eine nicht weiße Person ist. Deswegen ist es durchaus auch einfach sehr gefährlich, wenn solche falschen Alarme einfach kommen, die dann auch gleich sagen so, oh, da hat jemand eine Waffe und die halt einfach falsch sind. Ich meine, da hatten wir jetzt auch in Deutschland in den vergangenen Jahren entsprechende Fälle, wo Polizei einfach schlecht funktioniert hat.
Ich meine, zum einen, ja, das ist das eine, aber es kommen halt auch ganz andere Polizeikräfte angeritten, wenn es heißt, da ist eine Waffe im Spiel. Also kannst davon ausgehen, dass andere Leute von der Polizei kommen, wenn es um eine Chipstüte geht, als wenn die KI sagt, da ist eine Waffe im Spiel.
Ja, und auch die Polizeikräfte auch ganz anders eingestellt sind. Also
deswegen ja, die
rechnen höchst mit problematisch. Dingen. Abgesehen davon, dass Polizei an sich als Institution oft genug auch höchst problematisch ist und dann aber in solchen bei solchen Falschalarmsituationen halt umso mehr. Also deswegen ist einfach äußerst befremdlich. Wie gesagt, am Ende des Tages war es eine Chipstüte und nicht mehr. Das, aber um sowas zu entgehen, dann gehen wir einfach mal in den Wald, raus in die Natur.
Gehen wir zur Presse, also hat er mitgekriegt den Spiegel, weil was? Ich meine, ja, Gerichtsurteile werden mit KI geschrieben,
ja.
KI sucht nach Waffen, aber auch Zeitungen produzieren viel Text und wenn an dem Ende von dem Text dann der Satz steht, wenn du magst, passe ich Ton- und Detailtiefe, zum Beispiel nüchterner Nachrichtenstil beziehungsweise magaziniger oder markiere dir die konkreten Änderungen im Vergleich zum Original, steht am Ende eines Zeitungsartikels, das spricht sich rum. Upsi. So passiert 24.10. beim Spiegel, kann man, nee, ich glaube, nicht mehr nachlesen.
Ja, oder beim österreichischen Medium oe24.at gab es vor kurzem einen Artikel, wo unter anderem dran stand, soll ich diesen Text für dich noch etwas anders formulieren, zum Beispiel journalistischen Artikel? Da hat auch mal jemand eine kleine Auswertung gemacht für die vergangenen Jahre über dieses Medium und mal anhand von den Bindestrichen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Bindestrichen. Ja. Man hat so auf der Tastatur normalerweise so einen, aber es gibt so typografische Bindestriche, die so etwas länger sind, so halb geviert und dreiviertel geviert Striche oder so. Und anhand dieser kann man durchaus gut nachvollziehen, wie viel Unterstützung, oder man kann zumindest Indizien haben, wie viel KI-Unterstützung in den Texten da es so gibt, weil diese, so ChatGPT und Co. nutzen diese ganz gerne.
Ja, aber das kann ja auch Auswirkungen haben, wenn Presse KI generiert wird.
Ja, natürlich. Also deswegen, ja, da ist einiges.
Du willst jetzt direkt ins nächste Thema watscheln, wo zum Beispiel die KI Pilze empfiehlt, oder?
Wieso denn? Also lasst uns doch mal in den Wald gehen und Pilze sammeln.
Eben.
Das kann denn da schon tief gehen?
Es gibt lecker Pilze, das kann man ruhig mal empfehlen.
Ja.
Wir waren jetzt auch erstens. Meine Frau macht das gerne und gut und lecker. Danke dafür.
Ja. Und wenn man weiß, welche Pilze man essen darf und welche nicht, ist doch super.
Deswegen mache ich das nicht. Ich sammle die nicht. Ich finde die auch nicht. Ich erkenne die aber halt auch nicht, wenn...
Blöd nur, wenn ja, man sich da auch wieder von der KI leiten lässt, wie zum Beispiel ein Springer-Medium namens Bild, das titelt Pilze sammeln und zubereiten leicht gemacht. und zwar in der KI-Sektion und da eine Pilzexpertin dann so sagt, also dieses Bild, das ihr da verwendet für diesen Artikel als Aufmacher, welche Pilze man so sammeln und zubereiten sollte, ist zufälligerweise ein gelber Knollenblätterpilz. Der ist jetzt zwar vielleicht nicht tödlich giftig, sondern nur leicht giftig, aber schwierig.
Schwierig. Ja, also diese KI kennt sich mit Pilzen ungefähr so gut aus wie ich und ich gehe deswegen keine sammeln.
Besser
die KI ist schon, die schreibt einen Artikel über, wie sollte man sammeln gehen. Also wenn ich was nicht weiß, halte ich die Klappe. Eine KI ist anders strukturiert.
Aber es gibt ja auch Pilzbestimmungsbücher.
kann man auch KI generieren, oder?
Das hat doch keiner gemacht je, oder?
Na, noch nicht.
Das geht doch auch. Vielleicht aber doch. Mit
den dummen Ideen, die man nicht sagen sollte, Entschuldigung, nein, tut's nicht.
Vielleicht doch. Und dieser Artikel ist vor allem auch schon 2 Jahre alt vom Guardian, wo es halt auch darum geht, dass es halt so Bücher bei Amazon zu bestellen gab, die ganz offensichtlich von KI generiert wurden. Oder Menschen haben eine KI angeworfen, muss man ja eigentlich genau genommen sagen. Bücher publiziert so über Amazon. Und da standen halt auch einfach mal falsche Tipps drin. Das ist einfach mega gefährlich.
Aber ich wundere mich die ganze Zeit, weil es gibt da bestimmt schon seit Jahren eine Pilzerkennungs-App für Telefone oder so, die wahrscheinlich halbwegs gut funktioniert. Ich spannend, dass wir da wieder einen Schritt zurückgehen, um also noch mehr Energie verbrauchen, um es schlechter zu kriegen. Naja.
Mag sein, dass es sowas gibt. Ich wüsste es spontan jetzt nicht, weil ich hatte jetzt, ich hatte die Problematik jetzt bisher nicht. Ich war nicht in den Pilzen bisher. Aber ja, mag sein, dass es was gibt. Wenn ihr da was wisst, liebe Zuhörende, sendet uns gerne Hinweise an radio@ccc-p.org beziehungsweise unter Mastodon unter @ccc.p@chaos.social.
Hier, wollen wir das nächste Thema sprengen und stattdessen mal über was halbwegs Schönes reden, was sich politisch getan hat hier in den letzten Wochen?
Gerne.
Ja, weil das andere ist ja nur, ich krieg ja langsam schlechte Laune, das ist ja. Genau, ich habe das hier nicht reingeräumt, ich habe es nur am Rande mitbekommen, aber klingt ja für mich gut. Es geht um die verpflichtende Chatkontrolle. Das war seit Monaten, denke ich, Thema, ne? Wie also ging es da?
Seit Jahren, aber seit Monaten, also seit dem Dänemark da los, mal wieder die Moorleiche hochzog, ging es wieder los.
Ja, da geht es eigentlich darum, dass EU darüber, also oder ja, das Parlament oder der EU-Rat hier darüber beraten sollte, ob man Anbieter von Messenger-Apps verpflichtet, dass da wieder irgendwas die Encryption brechen darf, um dann reinzugucken, ob da Kinderpornografie drin ist, wahrscheinlich, oder? War das hier wieder der Aufhänger?
Ja, ja.
Das war zumindest das Argument, ja.
Genau. So, und was da jetzt passiert, klärt mich mal auf.
Ja, wie du schon sagst, das ist jetzt schon einige Zeit, hat das gekocht und es sieht so aus, sah so aus, als wenn es damit jetzt nicht durchkommt, als wenn das keine Mehrheit geben würde, aber da muss man noch so ein bisschen vorsichtig sein, aber es sieht erstmal so ein bisschen also danach aus, als wenn man das abgewendet hätte, aber man muss gucken.
Gab es eigentlich nach dem initialen Presse Wirrwarr um diese Kinderporno-Controller auf Telefon. Das war doch bei Apple, ne? Bei iPhones, die irgendwie lokal alles durchforstet haben. Gab es da noch mal was Neues? Machen iPhones das jetzt weiterhin? Hör ich gar nichts mehr von. Weiß da einer von euch was? Sonst sollten wir da mal recherchieren.
Wir hatten das vor einer ganzen Weile mal hier, hatten wir das mal aufgegriffen, aber ich habe es auch gerade nicht mehr so ganz präsent, wie das zuletzt war.
Ja, das gucken wir uns nochmal an, da reden wir nochmal drüber. Ja gut, Chatkontrolle. So, und dann, wenn wir hier schon von Moorleichen sind, hast du vorhin noch was angesprochen, Knurps, dass zwar Chatkontrolle vielleicht hoffentlich möglicherweise nicht, aber dafür mal wieder anlasslose Speicherung, Vorratsdatenspeicherung, richtig?
Ja, das sind so, es gibt ja diese zwei uralten Themen und also, warte, ich habe schon wieder weggeklickt. Nee, ich habe es noch. Im Prinzip, manchmal wird ja getauscht und kaum war die Chat-Kontrolle wieder so am beerdigt werden. Nein, machen wir jetzt doch nicht, weil Gegenargumente kam der Richterbund um die Ecke und hat gleich gesagt, nach dem Ausführen der Pläne einer Chat-Kontrolle als Maßnahme gegen Kinderpornografie. Hätten wir gerne eine Pflicht zur Speicherung von IP-Adressen in Deutschland. Das heißt, wir hätten gerne die Vorratsdatenspeicherung wieder. Das war so. Ach ja, können wir nicht einfach mal beide Themen im Moor lassen? Da, wo sie hingehören.
Ja, und zur Chatkontrolle sollte man vielleicht auch noch erwähnen, also die verpflichtende Chatkontrolle hat eventuell keine Mehrheit, aber es gibt wohl ein Vorstoß, dass man zumindest eine freiwillige Chatkontrolle durchaus zulassen könnte. Aber ja, das bleibt spannend.
Ja, auch nicht schön. Also der wichtige Unterschied ist ja, dass es gibt ja Apps oder Anbieter von Apps, die sagen, naja, wenn wir die Verschlüsselung hier aufbrechen müssen, um so einen Mist zu erlauben oder weil wir das eben implementieren müssen, dann machen wir das eben in Europa nicht. Und dazu gehörten unter anderem Signal und auch Threema. Threema ist ja sogar europäisch, das wäre eigentlich noch witziger gewesen. Also absurder, nicht witzig. Aber die können das einfach nicht. Also die bauen darauf auf, dass das nicht geht und deswegen sagen die dann, würden die dann natürlicherweise sagen, na gut, dann gibt's halt Signal in Europa nicht mehr. Das wäre schon traurig. Naja, gut. Aber vielleicht ist das ja dann erstmal wieder tot. So, zum Thema Chats wollte ich hier noch nur, weil es gerade durch die Nachrichten ging, für mich nicht so wichtig, aber trotzdem ganz interessant. Ein anderer Vorstoß in der Richtung der EU war ja, dass der Digital Markets Act, da steht ganz viel drin, das ist ein Gesetzes, ein Gesetz für Großbetreiber, also so, wenn wir nach Messenger gucken, so WhatsApp oder auch sowas wie Facebook oder Google, ich glaube, da gab es auch einen speziellen Namen, den sie nehmen, und diese Großbetreiber, so wie Oligopole, die wollte die EU verpflichten, Interoperabilität zu gewährleisten. Und bei Chats ging es eben darum, na, die sollen jetzt alle miteinander reden können. Also so, wie man sich das bei SMS vorstellt, so ist ja egal, ob ich jetzt ein Handy von der Telekom, von Vodafone oder von O2 habe. Eine SMS kann ich ja an alle schreiben. Und ist ja dann auch egal, ob ich jetzt Signal benutze oder Threema oder WhatsApp, man sollte dann Nachrichten auch an alle schreiben können. Klingt ja mit wenig technisch Know-how auch irgendwie okay. Weiß ich nicht. Wenn man da aber 2 Minuten länger drüber nachdenkt, heißt das halt, dass wenn man vielleicht sich aktiv gegen WhatsApp entscheidet, weil man nicht will, dass der Meta-Konzern einen über die Schulter schaut, dann wäre das halt blöd, wenn derjenige, dem man jetzt eine Signal-Nachricht schreibt, die auf einmal mit WhatsApp öffnet. So Jetzt weiß ich nicht genau, was mit dem Gesetz geworden ist, aber ich weiß, was mit WhatsApp geworden ist. Die haben jetzt in der aktuellen Beta eben Drittanbieter-Chats eingebaut. Das ist, da ist bisher nur einer drin, ein anderer Anbieter, von dem ich auch noch nie gehört habe. Ist irgendwas, also irgendein kleiner, nischiger Service, aber da ist es eben so, dass die Apps sich dann gegenseitig offenbar irgendwie erlauben müssen, dass sie aufeinander zugreifen können und dann kann man in WhatsApp eben Chats von diesem anderen Messenger lesen. Und das wird dann irgendwie gekennzeichnet und bla, aber grundsätzlich geht das jetzt erstmal. Bin gespannt, wo das noch hingeht. Eigentlich, nee, also Signal müsste schon mitspielen, wenn WhatsApp auch Signal-Nachrichten lesen können soll. Wird vermutlich nicht passieren. Naja, aber das kommt und das hat irgendwie damit zu tun, deswegen wollte ich das mal hier auch mit durchsagen. Genau, hier sind noch ein paar andere Netzpolitik-Links. Wer war's? Wer möchte was dazu sagen?
Niemand ist schuldig im Sinne der Anklage. So Datenschutzgeschichten sind ja auch immer wieder ein Thema. Netzpolitik.org hat, ich glaube, zusammen auch mit einigen anderen Medien wie dem Bayerischen Rundfunk, Le Monde und zum Beispiel auch BNR ist aus den Niederlanden, also so ein Konsortium oder so ein Recherchekollektiv, haben sie sich mal angeguckt. Es gibt ja diese Data Broker Files, schon letztes Jahr gab es die, meine ich. Wo man mal Daten bekommen hat von Daten- und Adresshändlern und was da so alles drinsteht für Merkmale, wer jetzt welcher Zielgruppe zugehört, um so Werbung zum Beispiel auszuspielen. Und die sind diese Woche rausgekommen mit einer Recherche zu EU bzw. zu Brüssel und konnten nämlich da identifizieren, dass es da doch eine ganze Reihe von Menschen, teilweise auch bekannte Menschen in hoher Position, offenbar gibt, die natürlich auch in diesen Dateien mit drin sind und haben da entsprechende Recherchen zu veröffentlicht, auch mit schönen Grafiken, wo die sich so aufhalten, also auch so mit Standortdaten. Und ich sag mal so, es spricht ja vieles dafür, wenn du halt Menschen hast, die zufälligerweise in Brüssel, zufälligerweise in den Gebäuden von EU-Parlament und EU-Kommission sich befinden, dass das vielleicht PolitikerInnen beispielsweise sind, LobbyistInnen, ReferentInnen, all sowas. Deswegen überrascht es da nicht. Und selbst in dem Vorschau-Datensatz sind extrem viele Menschen vorhanden, die auch mit einer entsprechenden Position versehen sind. Das gab es als Recherche und es gab dann nach der Veröffentlichung dieser Recherche auch eine Rundmail, die EU-Angestellte vor Tracking warnt. Und man solle zum Beispiel auch personalisierte Werbung und Ähnliches abschalten, um da einfach weniger anfällig zu sein. Und auch Berechtigungen nach jedem Update prüfen. Um halt einfach dem besser gewappnet zu sein. Spannenderweise oder traurigerweise ist außerdem aber auch gerade aktuell, dass die EU-Kommission offenbar gerade vorhat, den Datenschutz arg zu beschneiden. Zum Beispiel die uns sehr liebgewonnene Datenschutzgrundverordnung. Und das, was ich so mitbekommen habe, ist, dass es zum Beispiel darum gehen soll, dass gewisse Schutzgrenzen irgendwie wegfallen, beziehungsweise dass es halt deutlich einfacher werden soll, unter anderem Daten für KI-Anwendungen zu verwenden. Ja, weil wir müssen ja irgendwie wieder souveräner werden, auch auf dem KI-Markt oder so. Was sagt ihr denn dazu, zu diesem ganzen Konglomerat?
Puff.
Richtige Antwort. 100 Punkte. Ja. Also deswegen, da auch da geht wieder einiges voran oder hoffentlich nicht voran, aber da ist natürlich wieder ganz viel Lobbyismus am Werke. Ja. Das wird dann wahrscheinlich auch eins der nächsten Themen dann sein, was so die netzpolitischen Akteure so angeht. Und ja, also wie war das mit den, wie war, wir haben, wie, heute ist offenbar das Thema Moorleiche.
ja. Das Internet of Shit und Moorleiche ist heute das Thema, ja. Schön. Okay, wir gehen aufs Ende unserer Stunde zu. Ich wollte hier noch durchsagen, ich habe es ja vorhin schon dazwischen gerufen.
Ja.
Der Kongress kommt näher.
Mhm.
Und wenn ich richtig aufgepasst habe, ist jetzt auch der Verkauf von, der offizielle Verkauf von Tickets gestartet.
Das ist korrekt.
Früher. Müsste noch einen Termin
schon,
er geben. Er war
schon gestartet, ja.
Er war schon zweiten. Gestartet, genau. Ja. Und es gibt aber noch einen zweiten. Ich finde aber jetzt leider gerade nicht, wo. Ich finde es auf der Eventseite nicht. Und hier nämlich nur Pre-Sales. Kongress. Events. Ah, Infoseite.
Sale. Ja. Hm. Was ist dein Begehr? Was willst du gerade raus?
Ich wollte durchsagen, wann man hier das nächste Mal Tickets kaufen kann.
Wann die zweite
Public Ticket? Public Sales. 17.11. Ja, genau. 20 Uhr. Ah, das ist ja jetzt. Nee, ist nächste Woche.
Ja.
Nächste Woche 20 Uhr. Gibt es nochmal die Gelegenheit, sich Tickets zu kaufen. Am 17.11. 20 Uhr. Für den Kongress in Hamburg. Genau. Seid ihr dabei?
20 Uhr und 2 Sekunden.
Ich weiß schon, dass Knobs dabei ist. Knobs muss nämlich Dinge fahren, die ich vielleicht mitbaue.
Ah.
Ich weiß nicht, ob du schon wusstest.
Also, noch weiß ich von nichts, aber ich bin gespannt.
Es wird ein wenig nach Senf riechen.
Jetzt bin ich erst recht gespannt.
Ja, mehr teaser ich hier nicht an. Kommt zum Kongress. Schaut euch an, warum Knobs Auto nach Senf riechen wird.
Es wird Senf geben. Ja, nee, tatsächlich. Waffeln wird es auch geben. Slush wird es wieder geben. Ist schon.
Sehr schön. Genau. Genau, also die Machbar und beziehungsweise nee, der Chaos-Treff. Chaos-Treff und Freunde werden auch wieder ein Assembly haben auf dem Kongress. Irgendwie. Wir sind die Letzten vor den Toiletten, habe ich gehört.
Oder sind wir jetzt woanders als sonst?
So, naja, dann ich rede mal lieber nicht
aber
über Dinge. Doch, ich rede ja immer über Dinge, von denen ich wenig Ahnung habe. Ist auch in dem Fall so. Genau.
Aber wir werden es vor allem erst dann rausfinden, wenn es dann tatsächlich soweit ist.
Genau.
Es ist ja noch ein bisschen hin.
Jo. Aber ich bin schon ganz aufgeregt. Ich find's ja gut. Ich freue mich ja.
Ja. Genau. Also, genau, wenn auch ihr beim Chaos Communication Kongress dabei sein wollt in Hamburg am 27. bis 30. Dezember, ja, also quasi direkt nach Weihnachten, bei einer Großveranstaltung mit ganz viel bunten Lichtern und interessanten Installationen und ganz vielen spannenden Talks und Workshops zum Thema Power Cycles, dann klickt euch ein Ticket. Ja, genau. Sucht am besten mal nach 39C3. Was ist der 39. Chaos Communication Kongress? Und dann werdet ihr bestimmt auf der Seite des CCC landen und da auch entsprechende Infos zum Kongress finden, auch zum Ticketverkauf.
Genau. Der Link ist nochmal in den Shownotes, events.ccc.de oder halt suchen, genau. Und wie gesagt, jetzt schon mal zum Vormerken, Die nächste Chance ist also am 27.11. Wer schon mal das gemacht hat, weiß, ist nicht ganz so einfach, Tickets zu bekommen, aber es geht. Offiziell wäre also das die Möglichkeit. Und dann kurz vorher gibt es meistens noch mal so einen Zweitmarkt für Leute, die dann doch kurzfristig nicht können. Von Leuten, die dann doch kurzfristig nicht können, die Tickets abzugeben haben.
Ja.
Genau, wenn ihr besonders interessiert seid, könnt ihr auch mittwochs natürlich zum Chaos-Treff kommen. Könnt ihr auch, wenn ihr nicht interessiert seid. und einfach nur Lust habt, Leute zu treffen und Senf zu riechen. wir treffen uns im Freiland, so gegen 19 Uhr jeden Mittwoch im Haus 5. Erkennt man an den Lichtern. Und genau. Sonst noch was?
Nö, kommt vorbei. Ja. Und wir hören uns nächsten Monat wieder, würde ich sagen.
Genau. Und zum Abschluss spielen wir noch ein bisschen Musik. Die passt bestimmt noch rein, weil uns Knurps wieder schneller macht.
Ja, natürlich.
Und deswegen hört ihr jetzt zum Abschluss Go-Go Spectrum Quad von den Lenny Pixels aus dem Free Music Archive. Wir hören uns wieder im Dezember und sagen bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.
Ciao, ciao.